Seasons. Hörspiel Kurzgeschichten. Frühling. Jamie von Cynthia Taha. Kapitel 1. Jamie. Mein Name ist James Fredericks, aber meine Freunde nennen mich Jamie. Ich bin 34 Jahre alt und HIV-positiv. Seit 14 Jahren lebe ich mit dem Virus und es geht mir gut. Müsste ich nicht täglich meine Medikamente einnehmen, würde ich glatt vergessen, dass ich krank bin. Aber selbst bei den Medikamenten könnte ich mir einreden, dass es sich einfach nur um Vitamine handelt oder um Omega-3-Öl oder sonst etwas, was andere eben auch täglich zu sich nehmen, um sich besser zu fühlen. Ich fühle mich gesund, treibe Sport, achte auf meine Ernährung. Ja, mir geht es gut. Natürlich war ich damals geschockt, als ich die Diagnose erhielt. Vor allem, da ich nicht, wie viele glauben mögen, über ungeschützten Verkehr infiziert wurde, sondern über eine unreine Bluttransfusion im Ausland. Ohne sie wäre ich wohl überhaupt nicht mehr am Leben. Aber es dauerte natürlich eine ziemlich lange Zeit, bis ich mich damit abfand. Ich hatte damals die Angst, dass mir meine Mutter bei meinem Verfall hätte zusehen müssen. Sie hatte es sich ohnehin nie verziehen, mich damals mit auf die Reise genommen zu haben. Niemand hätte ahnen können, dass man mich nachts überfallen und beinahe zu Tode prügeln würde. Trotz der vielen Horrorgeschichten über den Virus und der Ängste, die unwillkürlich auftreten, kann man heute ganz normal damit leben, um nicht sogar zu sagen, dass man fast schon bewusster lebt. Also, ich spreche da mal für mich. Ich genieße seither viel mehr, koste das Leben aus und bin dankbar. Zumindest ist meine Einstellung sonst so. Doch nun hängt dieser dunkle Schleier über mir. Ein Schleier, der sich langsam um meinen Hals legt und sich immer fester zuzuziehen droht. Kapitel 2. Schmerz. Ich sitze auf einem Stuhl im Flur, bekomme keinen Ton heraus. Es müsste nun ungefähr 12.55 Uhr sein. Die Beisetzung war um 10 Uhr und der Leichenschmaus hat um 12.30 Uhr begonnen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht sitze ich auch schon länger hier. Es sind so viele Menschen gekommen. Alle sprechen mich an und bekunden ihr Beileid. Manche reden miteinander, kommen mit Anekdoten, andere lachen sogar und wieder andere machen sich über das Buffet her. Wie kann man in einer solchen Situation bitte ans Essen denken? Das frage ich mich. Ich bin wütend und würde am liebsten alle rauswerfen, aber ich kann nicht. Er hätte das nicht so gewollt. Er hätte auch nicht gewollt, dass ich mich verkrieche und regungslos dasitze. Aber ich kann nicht anders. Ich bin wie gelähmt. Der Kloß in meinem Hals ist wieder angeschwollen, aber meine Augen scheinen über keinerlei Flüssigkeit mehr zu verfügen, die auch nur ansatzweise Tränen bilden könnte. Ich merke, wie mein Herz zu rasen beginnt. Mein Magen schmerzt, mein Kopf brummt. Während ich mich noch frage, ob mir schwindelig wird, fühle ich, wie sich Wasser in meinem Mund sammelt. Es schmeckt säuerlich. Augenblicklich schnelle ich auf, renne zur Toilette und schaffe es gerade noch zum Waschbecken, um mich dort zu übergeben. Nichts als Galle. Was hätte es auch sonst sein sollen? Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Ich spüle mir anschließend den Mund aus, spritze mir auch Wasser in das Gesicht und betrachte mich kurz im Spiegel. Ein wirklich erbärmlicher Anblick, der mich darin begrüßt. Seit wann habe ich so dunkle Ränder unter den Augen? Meine Wangen und Kieferknochen, für die ich sonst immer Komplimente bekomme, stehen noch mehr hervor als sonst, und eine gesunde Bräune ist das in meinem Gesicht auch nicht gerade. Er würde sich wirklich Sorgen machen, wenn er mich so sehen könnte. Dabei ist er der Grund dafür, dass ich so aussehe. Wieso musste er auch sterben? Ich fühle, wie mein Kinn zu beben beginnt und wende mich vom Spiegel ab. Ich greife nach dem Handtuch und trockne mir Hände und Gesicht. Dann trete ich wieder vor die Badezimmertür. Jamie, ist alles in Ordnung? Höre ich Barb besorgt fragen. Was für eine selten blöde Frage ist das denn bitte? Jacob ist tot, Barb. Er ist tot. Was soll also in Ordnung sein? Höre ich mich zischen und trete an ihr vorbei. Sie sagt noch irgendwas, doch ich höre ihr nicht zu. Ich will keinem zuhören. Ich will nur meine Ruhe. Ich steige die Treppen hinauf und verschanze mich in Jacobs Atelier. Mit dem Rücken an die Tür gelehnt, blicke ich mich um. So viele Erinnerungen in einem einzigen Raum. An der Wand gegenüber steht Jacobs Gitarre. Er hat kaum gespielt, aber immer wenn er es tat, habe ich ihm unendlich gerne zugehört. Besonders schön war es, als wir am See waren und er am Lagerfeuer gespielt und gesungen hatte. Seine Gemälde, sie hängen überall und manche stehen umgedreht an die Wand gelehnt. Eines steht noch in der Staffelei. Er liebte es, sich in der Kunst zu verlieren und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Wie oft war ich eigentlich sein Modell? Ich weiß es nicht einmal mehr. Aber der Gedanke lässt mich schmunzeln, vor allem, weil ich immer grauenvoll auf seinen Bildern aussah. Wie eine Mischung aus Glöckner von Notre Dame und Jabba the Hutt. Ich höre mich glucksen. Langsam löse ich mich von der Tür, trete hinüber zum Schaukelstuhl und will Platz nehmen. Mir fällt ein Foto von uns auf, welches auf der Vitrine steht. Ich nehme es an mich und setze mich. Es ist unser allererstes gemeinsames Foto. Ein stechender Schmerz durchfährt meine Brust. Ich bekomme kaum Luft und ich fühle, wie sich nun doch wieder Flüssigkeit aus meinen Augen drängt, um ein Rinnsal auf meinen Wangen zu bilden. Kapitel 3. Jacob. Das Foto mit Jacob und mir entstand einige Wochen nach den regelmäßigen Treffen der Positiven. Jacob hatte dort als ehrenamtlicher Betreuer mitgewirkt. Wir hatten uns dort angefreundet, nicht aber ohne uns zuvor mächtig in der Wolle zu haben. Um was ging der Streit eigentlich noch gleich? Ach ja, Speisewagen. Ich hatte beim Treffen erwähnt, dass ich mich vor dem Tod fürchtete. Nicht aber des Sterbens wegen, sondern weil ich mich darum sorgte, was für ein großes Loch im Leben anderer hinterlassen werden würde, wenn plötzlich jemand fehlte. Jacob hatte eine Anschauung darüber, die ich damals einfach nur furchtbar fand. Wieso siehst du das Leben dann nicht wie eine Zugfahrt? Du sitzt in einem Abteil und andere kommen dazu. Sie reisen eine Weile mit dir und begleiten dich auf deinem Weg. Irgendwann ist es aber an der Zeit, dass sie aussteigen müssen, weil sie ihr Ziel erreicht haben, oder aber sie verziehen sich für eine Weile auf die Toilette oder sehen im Speisewagen vorbei. Dort verweilen sie einen Augenblick oder auch zwei und kommen dann wieder. Vielleicht schaust auch du selbst mal im Speisewagen vorbei und kehrst dann an deinen Sitzplatz zurück. Aber so ist das Leben. Menschen kommen und gehen, nur wenige bleiben, um dich zu begleiten. Egal, wie sanft auch immer er die Worte ausgesprochen hatte oder dass andere ihm beipflichteten, ich fand es schrecklich. Ich hielt mich auch besonders an der Metapher über den Speisewagen auf, wollte wissen, was das mit dem Leben zu tun hatte und vor allem mit dem Tod. Er hatte daraufhin gemeint, dass der Speisewagen dazu da war, sich die Reise zu versüßen, sich abzulenken, damit sie nicht so trist war, weil sie für manche doch als unerträglich lang empfunden wurde. Diese Reise namens Leben. Die Wehmut, die in Jacobs Worten mitschwang, hatte mich ab da fasziniert. Ich war förmlich erpicht darauf herauszufinden, ob er selbst zu den Menschen zählte, die ihre Zugfahrt als zu lang empfanden. Tatsächlich weiß ich es bis heute nicht. Er war immer sanftmütig, hatte meistens die richtigen Worte parat und unterstützte seine Mitmenschen, wo er nur konnte. Er war unglaublich kreativ und begabt, und doch schien er nichts bis zum Ende durchzuziehen, wenn es um seine eigenen Bedürfnisse ging. Besonders mir hatte er über die Jahre so unglaublich viel geholfen. Es war schon fast so, als hätte er sein eigenes Leben aufgegeben, um sich meinen Zielen zu verschreiben. In ein paar Wochen wollten wir auch unser Café endlich eröffnen. Dafür hatte er so viel getan. Obwohl es mein Traum war und nicht seiner. So oft habe ich ihn sagen hören, dass er schon immer mal nach Europa wollte. Ich bin mir auch sicher, dass es einer seiner größten Träume war. Und doch, nun ist es zu spät. Und seine Reise hat ihr Ende gefunden. Kapitel 4. Irgendwie geht es weiter. Die Beerdigung ist nun schon eine gute Woche her, und ich habe die Tage damit verbracht, mich entweder im Bett oder auf dem Sofa zu befinden. Ich esse zwar hin und wieder mal eine Scheibe Brot oder eine kleine Schale Cornflakes, aber auch nur, weil mir meine Vernunft sagt, dass ich wegen meiner Medikamente irgendwas zu mir nehmen muss. Appetit oder gar Hunger habe ich nicht. Ich bin noch immer wie gelähmt von der Tatsache, dass Jacob nicht mehr bei mir ist. Ich sehe mir alte Fotos an und weine. Manchmal lache ich, weil mir die Situationen einfallen, in denen sie entstanden sind. Ich schaue Filme von Menschen, die ihr Leben irgendwo neu beginnen, oder aber irgendwelche dämlichen Romanzen mit Happy End. Die Momente, in denen ich mich damit ablenke, sind in Ordnung, aber sobald die Stille einkehrt, kommt auch meine Trauer zurück und auch dieses unendliche Loch, das in mein Herz und in mein Leben gerissen wurde. Ich habe unzählige E-Mails, Nachrichten auf dem Telefon und mein Briefkasten scheint auch bald überzuquellen, und doch habe ich zu nichts auch nur den Hauch von Energie. Ich möchte nur schlafen und vergessen. Was genau ich vergessen will, weiß ich selbst nicht, denn Jacob ist es nicht. Niemals. Ich schlürfe gerade hinüber zur Küche, um die Schüssel auf den Haufen der anderen Benutzten in die Spüle zu stellen. Na toll. Jetzt werde ich nichts mehr essen können, weil ich alle Schüsseln verbraucht habe. Halb genervt und halb gleichgültig schlürfe ich zurück zur Couch. Mich durchfährt es aber durch Mark und Bein, als die Klingel plötzlich im Sturm läutet. »Was zum...« höre ich mich keifen und eile zur Haustür. Ich öffne sie ruckartig, gewillt, wen auch immer anzuschnauzen, und stocke. Es sind Barb, Jacobs Cousine, Winnie, unsere Nachbarin und meine Mutter. Mit geöffnetem Mund stehe ich da, ungläubig diese Frauen vorzufinden, besonders meine Mutter. Sie ist seit Monaten eigentlich auf Weltreise. »Mom?« »Mein armes Baby. Es tut mir so leid, dass ich nicht früher für dich da war«, meint sie und fällt mir um die Arme. Kurz darauf zuckt sie zusammen und sieht mich mit einem Gesicht an, das zwar sagt, dass sie mich liebt, aber auch, dass etwas nicht stimmt. »Schatz, wann hast du das letzte Mal geduscht?« Die drei Frauen drängen mich regelrecht zurück ins Innere und reden auf mich ein. Sie erklären, dass sie sich große Sorgen um mich machten und dass sie nun entschlossen hatten, nach mir zu sehen. »Das ist doch nicht nötig«, versuche ich sie zu beschwichtigen und will mich auf dem Sofa niederlassen. Barb stiefelt in die Küche und bemerkt das ganze Geschirr, die offenen und teilweise auch ausgeschütteten Cornflakes-Packungen und alles, was ich sonst noch nicht beachtet habe. »Das ist sehr wohl nötig«, höre ich meine Mutter sagen. Sie hält mich an meinem Morgenmantel fest und bequatscht mich so lange, dass ich auf mich Acht geben und mich pflegen müsse, bis ich freiwillig die Flucht ins Bad begehe. Barb räumt derweil mein Chaos auf. Winnie kramt den Staubsauger heraus und greift den anderen unter die Arme. Ich bin sonst wirklich sehr ordentlich und auch ein bisschen eitel. Ich gehe eigentlich nie ungeduscht vor die Haustür, aber mir ist in letzter Zeit weder nach Hygiene noch nach Ordnung. Das Chaos um mich gleicht das Chaos in mir aus, und das ist irgendwie beruhigend. Naja, mir ist es auch schlichtweg egal, wie es hier aussieht. Zumindest im Moment. Ich höre meine Mutter an die Badezimmertür klopfen. Sie tritt ein und nimmt mich nochmals in die Arme. »Ich bin für dich da. Wir alle sind für dich da und wir helfen dir. Jetzt nimm erstmal ein Bad. Ich hab dich lieb, mein Spatz.« Sie lächelt mich mit ihren warmen Augen an. Dieser Blick hat mich schon als Kind getröstet. Es tut gut, sie hier zu wissen, und doch fühle ich mich seltsam, dass sie ihre Reise wohl für mich unterbrochen oder vielleicht sogar abgebrochen hat. Ich lasse mir Badewasser ein und nehme schon bald drauf in der Wanne Platz. Die Wärme tut unendlich gut, und doch entlockt sie mir wieder einige Tränen. Ich vermisse Jacob. Kapitel 5. Es wird weitergehen. Nachdem ich meinen Weg wieder aus dem Bad gefunden habe, wohlduftend, frisch rasiert und frisiert ins Wohnzimmer trete, sehe ich, wie Barb und Winnie in den letzten Zügen sind aufzuräumen und meine Mutter meine Postel stöbert. Mit großen Schritten komme ich auf meine Mutter zu und sehe sie empört an. »Du weißt, dass das gegen das Briefgeheimnis verstößt, wenn du einfach so mir nichts, dir nichts meine Post öffnest? Und du weißt, dass du noch 2 offene Rechnungen hast, die du schleunigst begleichen solltest, bevor dir der Strom abgestellt wird?« Ich lege meinen Kopf in den Nacken und sage nichts. Es bringt nichts, mit meiner Mutter zu diskutieren. Sie ist die Königin der Widerworte. Selbst wenn sie nicht im Recht ist, plappert sie so lange auf ihr Opfer ein, bis dieses ihr alles glaubt. Sie wäre eine fantastische Immobilienmaklerin oder Politikerin. Sie mustert mich und lächelt. »Du siehst schon viel besser aus, mein Spatz. Hast du deine Medikamente regelmäßig genommen?« Ich nicke nur und setze mich wieder auf die Couch. Auch wenn ich froh bin, dass sie hier sind und sich um mich kümmern, wünsche ich mir meine Ruhe von zuvor zurück. »Was machst du da? Komm, steh auf!« meint plötzlich Barb, die wohl fertig ist und mir direkt unter die Arme greift, um mich von meinem Platz zu ziehen. »Was? Wieso? Das fragst du noch?« kommt es von meiner Mutter, die aufsteht und Barb auch noch hilft. »Okay, okay, ist gut, ich stehe. Ihr könnt mich loslassen.« Die beiden Frauen sehen mich an. Meine Nachbarin kommt hinzu und fragt, ob wir soweit sind.
Was habt ihr vor? Was soll das heißen, ob wir soweit sind?« keife ich, weil ich mich wirklich überrollt fühle.
Meine Mutter sieht mich mit ihren stahlblauen Augen an, die sonst vor Mitgefühl nur so strotzen, nun aber eher etwas strenger dreinblicken.
»Wir gehen ins Café.«
»Ich hab keinen Hunger.
Wir gehen in dein Café.«
Ich sehe sie verdutzt an. Die Eröffnung wurde nach hinten verschoben. Es sind noch ein paar Dinge zu erledigen, die Jacob und ich noch fertig machen wollten, aber dann ging seine Gesundheit so drastisch in den Keller, dass wir nicht weitermachen konnten. Ich war gefühlt seit Monaten nicht mehr dort. Sofort sammelt sich wieder Flüssigkeit in meinen Augen. Ich kann doch unmöglich ohne Jacob weitermachen. Mein Blick senkt sich und meine Mutter greift an meine Schulter.
»Jamie, wir sind hier, damit du zu Ende bringen kannst, was ihr angefangen habt«, sagt sie sanft.
Ich fühle mich seltsam hilflos, und das, obwohl ich Menschen um mich habe, die wirklich für mich da sein wollen. Ich kann mich nur selbst schluchzen hören und bringe nichts anderes heraus als seinen Namen. Den Namen des Mannes, der mir so viel bedeutet hat, der so lange ein Teil meines Lebens war und nun einfach nicht mehr da ist. Die warmen Umarmungen der lieben Frauen beruhigen mich etwas, und doch bringe ich nicht den Mut auf, einen Schritt Richtung Haustüre zu gehen. Wenn ich jetzt rausgehe und am Restaurant ankomme, was dann? Jacob wird nicht da sein. Er wird mich nicht anlächeln und mir sagen, dass wir es fast geschafft haben. Er wird mir nicht einen Klecks Farbe auf die Nase tupfen und kichernd davonlaufen. Er wird mich nicht in die Arme schließen, und er wird mir nicht sagen, dass er mich liebt. Er wird einfach nicht da sein. Meine Mutter scheint meine Gedanken zu lesen. Das konnte sie schon immer.
»Jamie, du und Jacob habt so viel dafür getan. Es war doch euer Traum, das Café zu eröffnen. Ihr seid in den letzten Zügen, Gebt doch euren Traum nicht einfach so auf. Das hätte er nicht gewollt, oder?«
Ich schüttle nur zaghaft den Kopf. Sie hat recht. Jacob hat mich immer dazu animiert, an meine Träume zu glauben und dafür zu kämpfen. Jetzt, wo wir so nah dran waren, dieses Ziel zu erreichen, darf ich nicht einfach aufgeben. Egal, wie schwer es sein wird. Ich muss es für Jacob tun. Das bin ich ihm schuldig.
Kapitel 6. Für Jacob. Jeden Tag sind meine Mutter und ich seither ins Café gegangen, um an der Fertigstellung zu arbeiten. Wir haben noch 2 Wände gestrichen und auch die teure Kaffeemaschine zum Laufen gebracht. Barb und Winnie sind auch so oft gekommen, wie sie konnten, um uns unter die Arme zu greifen. Den Großteil hatten Jacob und ich aber zuvor schon erledigt. Besonders der Umbau war eine Heidenarbeit gewesen. Da Jacob sicherstellen wollte, dass alles so werden würde, wie wir uns das ausgedacht hatten, hatte er sehr viel selbst gemacht. Nur an die Elektronik hatte er sich nicht gewagt und dafür einen Spezialisten beauftragt. Heute kommen noch ein paar Freunde, um uns dabei zu helfen, die Tische, Sitzbänke und Stühle, die wir schon vor Monaten gekauft haben, aus einem angemieteten Lager zu holen und dann im Café zu beherbergen. Wir keuchen, während wir die gepolsterten Sitzgelegenheiten schleppen und dort anbringen, wo ich sie haben möchte. Mehr und mehr sieht das Café so aus, wie Jacob und ich uns das vorgestellt haben.
»Das sieht jetzt schon unglaublich aus«, lobt meine Mutter, zieht mich zu sich, damit ich mir den Anblick zu Gemüte führe. Ich lächle und nicke.
»Jacob würde das sicherlich gefallen, hm?« meint sie sanft und drückt meine Hand. Ein bisschen gequält lächle ich, und doch stimme ich ihr zu. Jeder Gedanke an ihn erfüllt mich gleichermaßen mit Schmerz wie auch mit Freude. Schmerz, weil er einfach aus meinem Leben entschwunden ist und nie wieder zurückkehren wird, aber auch Freude, weil ich unserem gemeinsamen Ziel immer näher komme und es ihn wirklich sehr glücklich gemacht hätte. Für ihn will ich diesen Traum weiterleben. Für ihn möchte ich stark sein. Für ihn möchte ich der Mann werden, auf den er sicher stolz gewesen wäre.
Kapitel 7. Ein Traum wird wahr.
Auch wenn wir tagtäglich damit beschäftigt sind, dauert es noch über einen Monat, bis ich tatsächlich die Eröffnungsfeier einleiten kann. Mein Ziel ist es aber auch, alles zu perfektionieren, denn nur dann kann ich mir sicher sein, dass ich Jacobs Vermächtnis mit Stolz führen kann.
Nun ja, es ist ja nicht wirklich sein Vermächtnis, aber es ist einfach unser Baby und das soll nun perfekt sein.
Zumindest so, wie es das in unseren Augen ist. Meine Mutter ist jetzt schon seit fast 2 Stunden im Badezimmer und ich will mich eigentlich auch noch fertig machen.
»Brauchst du noch lange?«, frage ich sie vor der Tür stehend.
Fast schon im selben Moment reißt sie diese auf und strahlt mich an.
»Tada!«
gibt sie von sich, hält einen Arm nach oben und einen nach unten von sich gestreckt, dreht sich um die eigene Achse und kichert.
»Na, gefalle ich dir? Nimmst du mich so zur Eröffnung mit?«
Sie hat ihr Haar aufwendig frisiert. Ein Stirnband mit einer gigantischen Feder ziert das Ganze noch. Sie trägt ein langes, schlichtes, ärmelloses schwarzes Kleid aus Satin und Samthandschuhe, die ihr bis über die Oberarme reichen. Eine unendlich lange Perlenkette, die sie sich 2 oder 3-mal um den Hals gewickelt hat, hängt ihr fast bis zum Bauch. Sie sieht wirklich aus wie eine Schönheit aus einem Stummfilm der 30er Jahre. Ich sehe sie strahlend an.
»Wow, Mom, du hast dich wirklich in Schale geschmissen. Extra für heute Abend?«
»Natürlich, dem Anlass entsprechend. Dress to impress. Du weißt schon«, kichert sie und lässt mich ins Bad. Nach einer Dreiviertelstunde bin ich dann auch komplett fertig. Selbstverständlich trage ich einen schicken Dreiteiler. Anzug, Weste und ein schickes Taschentuch im Jackett. Auch meine Mutter feiert mein Outfit und dann brechen wir auf.
In Kürze werde ich das Café eröffnen. Ich merke, wie ich tatsächlich ein bisschen nervös werde.
Wir kommen an. Ein paar meiner Freunde stehen schon dort und erfreuen sich an unserem Look. Auch Barb und Winnie haben sich richtig schick gemacht.
Unfassbar! Wie cool die alle aussehen.
Man könnte fast meinen, dass wir zu einem Kostümfest geladen sind.
Sag ein paar Worte, fordert mich Barb auf, bevor ich aufschließen kann.
Etwas verunsichert schaue ich mir die Leute an, die da stehen und eingelassen werden wollen. Sie sind allesamt Freunde oder Bekannte von Jacob und mir. Sie scheinen sich enorm zu freuen und blicken mich neugierig an.
Ich räuspere mich. Die wollen wirklich, dass ich ihnen was sage. Oh Mann.
Ich atme tief durch und bedanke mich dann bei allen, dass sie so zahlreich erschienen sind. Dass sie mich und Jacob auf unserem Weg begleitet haben und mir weiter zur Seite stehen, auch wenn es nun kein Duo mehr gibt. Da ich aber nicht schon wieder heulen will, es soll schließlich ein schöner Anlass sein, heiße ich sie herzlich willkommen und bedanke mich auch in Jacobs Namen. Ich schließe auf und lasse sie eintreten. Langsam bahnen sie sich ihren Weg ins Innere. Über den smaragdgrünen Teppich nehmen sie rechts und links auf den dunkelroten Ledersitzbänken und Stühlen Platz. Jeder Tisch ist mit einer weißen Tischdecke überzogen, mit edlem Porzellangeschirr, Silberbesteck und Kristallgläsern, Stoffservietten und einer kleinen Blumenvase gedeckt. Über den Tischgruppen prangen üppige Leuchten, während die Wände in einem dunklen Rot erstrahlen und die Fenster mit weiß-goldenen Vorhängen verziert sind. Über der Theke ist in goldenen Lettern der Name des Cafés zu sehen. Speisewagen. Kapitel 8. Speisewagen. In meinem Café serviere ich verschiedene Heißgetränke mit und ohne Kaffeebohnen, unterschiedliche Kuchen, Törtchen und Pies, Salate und eine Tagessuppe. So haben sich Jacob und ich uns das gedacht. Dass alles so ausgebaut ist, wie man es in einem Speisewagen eines Zuges der 30er Jahre gefunden hätte, ist selbstverständlich beabsichtigt. Jacob und ich haben eine Vorliebe für alte Krimis und Stummfilme und, nun ja, warum ein Speisewagen? Das erklärt sich von selbst, oder? Ich hoffe, dass meine Zeit, die ich im Speisewagen verbringe, die Zeit, die ich nicht in ihm verbringe, versüßt. Auch wenn Jacob bereits an seiner Destination angekommen ist, hoffe ich, dass ich noch viele schöne Momente in meinem Zug erleben werde, damit ich ihm etwas zu erzählen habe, wenn ich ihn wiedersehe. Mein Name ist Jamie. Ich bin 34 und weiterhin auf Reisen.